Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen, das sind unsere Themen. Internationale Beobachter in Syrien. Die Mission der Arabischen Liga will einen Augenschein in der Stadt Homs nehmen. Dort toben noch immer heftige Kämpfe. Risiken unterschätzt, Mitarbeiter schlecht geschult. 9 Monate nach Fukushima erhebt ein neuer Bericht schwere Vorwürfe gegen Behörden und gegen die AKW-Betreiberin TEPCO. Und trotz der Wirtschaftskrise, der Onlinehandel in der Schweiz boomt. Die Branche spricht von einem guten Weihnachtsgeschäft. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Andrea Joost. Sie hat die Nachrichten.
In Syrien sind die ersten 50 Beobachter der Arabischen Liga eingetroffen. Ein Teil von ihnen soll sich in der Stadt Homs einen Überblick über die Lage verschaffen, gab die Arabische Liga bekannt. Bis Ende Jahr sollen insgesamt 150 arabische Beobachter in Syrien sein. In Homs liefern sich Regierungstruppen und Gegner von Präsident Assad schon seit Wochen heftige Gefechte. Auch gestern wurden laut Angaben von Menschenrechtsgruppen und Augenzeugen wieder mindestens 30 Menschen getötet. Bundespräsidentin Micheline Calmiere hat bei ihrem Besuch in der Türkei den Völkermord an den Armeniern angesprochen. An der Jahreskonferenz der türkischen Botschafter in Ankara erklärte sie, der Bundesrat spreche von tragischen Deportationen und Massakern. Historiker müssten diese Ereignisse aufklären. Das sagte ein Sprecher des Außendepartements der Nachrichtenagentur SDA. Weiter sprach die Bundespräsidentin mit dem türkischen Staatspräsidenten Gül und Außenminister Davutoğlu auch über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei. Der zweitägige Arbeitsbesuch in der Türkei war Calmires letzte offizielle Reise als Bundesrätin. In der Stadt Beit Shemesh in Israel ist es zu Gefechten gekommen zwischen ultraorthodoxen Juden und der Polizei. Dabei wurden laut Polizeiangaben mehrere Personen vorübergehend festgenommen. Der Auseinandersetzung war der Notruf eines Fernsehteams vorangegangen. Dieses hatte in Beit Shemesh gefilmt und war dabei angegriffen worden. Bereits am Sonntag war ein Kamerateam in der Stadt in Bedrängnis geraten, weil es Schilder gefilmt hatte, die Frauen das Stehenbleiben vor Synagogen verbietet. Die ultraorthodoxen Juden fordern eine strikte Geschlechtertrennung im öffentlichen Leben. Nach den schweren Überschwemmungen auf den Philippinen steigt die Zahl der Toten weiter an. Das Zivilschutzministerium hat bestätigt, dass im Süden des Landes fast 1500 Menschen ums Leben gekommen seien. Bis zu 100 Kilometer vor der Küste seien noch Tote aus dem Meer geborgen worden. Die heftigen Regenfälle Mitte Dezember hatten im Süden der Philippinen ganze Dörfer weggeschwemmt. Mehr als 60.000 Menschen mussten Weihnachten in Notunterkünften verbringen. Am Eishockey-Spengler Cup in Davos hat das Team Kanada gegen den tschechischen Club Vítkovice 7:1 gewonnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Die amerikanischen Märkte waren wegen eines Feiertages geschlossen. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.445 Punkten, minus 0,4%. Der Dollar wird zu 93,61 gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,36 beziehungsweise zu einem Dollar 30,76. Das Wetter im Flachland hat es zunächst stellenweise Nebel, der sich tagsüber vielerorts auflöst. Temperatur um 2 Grad. Sonst ist es ganztags sonnig und wolkenlos bei 4 bis 9 Grad.
Nun zuerst nach Syrien. Dort sind die ersten 50 der insgesamt 150 internationalen Beobachter der Arabischen Liga eingetroffen. Sie wollen schon heute die Stadt Homs besuchen. Seit Wochen liefern sich dort die Regierungstruppen von Assad blutige Kämpfe mit den Aufständischen. Und in einem der Stadtteile, der von Aufständischen kontrolliert wird, soll die Armee im Moment besonders gewaltsam vorgehen, wie die Opposition meldet. Damit stellt sich auch die Frage, ob sich die syrische Armee überhaupt aus den umkämpften Gebieten zurückzieht, so wie es der Friedensplan der Arabischen Liga vorschreibt. Matthias Gündig hat darüber mit ARD-Korrespondent Björn Plaschke gesprochen. Er ist eben aus Damaskus zurückgekehrt.
Ja, das ist relativ schwierig zu sagen. Es gibt die Oppositionskreise, insbesondere im Ausland, die immer sagen, es gebe heftige Attacken von Seiten der syrischen Streitkräfte auf Homs. Wir selber kriegen letztlich nicht allzu viel mit, weil die Stadt abgeriegelt ist. Insofern ist man da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Man hört von vielen Toten, aber man kann es dann eben doch nicht unabhängig bestätigen oder sich selber ein Bild verschaffen, weil die syrische Regierung sagt, dahin zu gehen bisher sei einfach noch zu gefährlich. Letztlich gibt es allerdings eben Kritiker, die sagen, naja, also wahrscheinlich versuche die syrische Armee jetzt noch Fakten zu schaffen, bevor dann die Beobachtermission der Arabischen Liga dann doch nach Homs kommt. Aber wie gesagt, es ist schwierig einzuschätzen von außen. Homs ist eine gesperrte Zone.
Sie sind ja eben zurückgekehrt aus Damaskus. Sie haben dort auch mit Menschen sprechen können. Erhofft man sich in Syrien eigentlich noch eine Beruhigung der Lage dank der Beobachtermission?
Die offiziellen Oppositionellen in Syrien, die sagen, das ist eine Einmischung von außen. Und diese Einmischung von außen könnte den Weg ebnen zu einer internationalen Intervention, wie es sie auch gegeben hat in Libyen. Libyen wird immer wieder als Beispiel herangezogen. Auch da hatte die Arabische Liga mit einer eigenen Resolution vorgelegt. Man hat die dann beim UN-Sicherheitsrat eingereicht. Und der UN-Sicherheitsrat hat dann eben auf Grundlage dieser Resolution der Arabischen Liga wiederum eine eigene Resolution abgefasst. Der Punkt ist der, dass man eben in Syrien sagt, es ist dann die Gefahr gegeben, dass es eine internationale Intervention gibt. Und die möchte man unbedingt vermeiden. Das heißt, da ist man sehr, sehr vorsichtig. Es gibt allerdings selbstverständlich auch Leute, die sagen in Syrien, na, wir hoffen, dass das internationale Augenmerk zu einer Verbesserung der Situation in Syrien führen wird. Sie sehen, es gibt verschiedene Positionen. Man kann letztlich nicht davon sprechen, dass es eine einheitliche Haltung in Syrien gibt.
Kommt die Beobachtermission der Arabischen Liga nicht einfach zu spät?
Na, die Arabische Liga hätte es wahrscheinlich viel eher gemacht. Sie wäre viel lieber viel eher gekommen, aber hatte schlicht und ergreifend, wenn ich das so richtig sehe, nicht die Möglichkeit. Zu spät? Ich weiß es nicht. Es ist, denke ich, auf jeden Fall ein wichtiges Signal, dass sie kommen, weil schlicht und ergreifend auf diese Weise vielleicht so etwas wie eine verstärkte Transparenz zumindest möglich wird. Das heißt, je mehr Leute reinkommen und je mehr Leute darüber berichten, was sie im Land sehen, desto klarer kann sich nachher das Bild für uns ergeben, das in Syrien herrscht.
Die jüngsten Entwicklungen in Syrien, das waren Informationen von Björn Blaschke. 9 Monate nach dem AKW-Unfall von Fukushima in Japan richtet ein erster Untersuchungsbericht schwere Vorwürfe gegen die japanische Regierung und den Energiekonzern TEPCO. Sowohl TEPCO, die Betreiberin des AKWs, als auch die Behörden seien auf eine solche Katastrophe vollkommen unvorbereitet gewesen. Sie hätten falsch auf das Unglück reagiert. Wir sind nun verbunden mit unserem Japan-Mitarbeiter Martin Fritz. Herr Fritz, was haben TEPCO und die Regierung vor der Katastrophe denn falsch gemacht?
Ja, ganz einfach und konkret. Man hatte sich nur auf einen Tsunami von maximal 6 Meter eingestellt. Die Wellen waren aber 14 bis 15 Meter hoch, obwohl es vorher genug Expertenwarnungen vor solchen hohen Tsunamis in der Region gegeben hatte. Man war nicht darauf vorbereitet, dass alle Notstromsysteme und damit die Kühlsysteme für die Reaktoren ausfallen würden. Und die Besatzung war natürlich auch für diesen Fall nicht geschult und daher mit der Situation völlig überfordert. Sogar noch schlimmer, letztlich war man bei TEPCO und bei der Regierung überhaupt nicht auf einen großen Unfall mit viel radioaktivem Fallout eingestellt, denn es hat sich herausgestellt, dass die abseits vom AKW gelegene Notfall- und Kommandozentrale in ihrem Luftzufuhrsystem keinen Filter für radioaktive Partikel eingebaut hatte. Also man stellte sich vor, dass so ein Unfall abgehen würde, ohne dass Radioaktivität austritt.
Mangelhafte Vorbereitung also. Was wurde denn nachher falsch gemacht, also bei der Bewältigung der Katastrophe?
Ja, die Fehlerliste ist da sehr lang. Zum Beispiel wurde das Notfallsystem für die Wasserzufuhr automatisch bei Reaktor 1 gestoppt, aber die TEPCO-Leute im AKW haben dies gar nicht bemerkt. Sie wussten nicht, dass das so funktioniert. Und als sie schließlich bemerkt haben, da haben sie das nicht sofort nach oben weitergemeldet. Die Notkühlung von Reaktor 3 wurde für 7 Stunden abgeschaltet, ohne dass es in der Zeit eine andere Wasserquelle gab. Auch da wurde niemand weiter oben informiert. Dann mussten TEPCO-Arbeiter 2 Stunden lang vergeblich die Anschlussstellen für Feuerwehrschläuche am Reaktor suchen. Das stand auf keinem Plan eingezeichnet und da musste man den Mann suchen, der das System konstruiert hatte und dann erst wurden die Anschlüsse gefunden. Die Kommunikation hat nicht funktioniert zwischen den Mitarbeitern und dem Management und der Regierung. Es gab auch nicht genug Geräte. Der AKW-Chef hat selber zugegeben, dass er von den ganzen Informationen, die er bekommen hatte, völlig überwältigt wurde. Also das Fazit der Kommission ist, möglicherweise hätte man die Kernschmelzen nicht verhindern können, aber die Auswirkungen auf die Umwelt, die wären sicherlich nicht so gravierend gewesen.
AKW-Betreiberin TEPCO hatte bislang immer behauptet, keine Fehler gemacht zu haben. Ändert dieser Bericht etwas daran?
Also ich denke mal, TEPCO, das ist ein Konzern, der unfähig ist zur Selbstkritik und auch zur Verbesserung der eigenen Lage. Die haben ja in der Vergangenheit immer wieder solche Fehler gemacht. Und dieser Bericht steht in völligem Gegensatz zu dem Bericht, den TEPCO selbst vor einigen Wochen vorgelegt hat. Da steht im Prinzip drin, dass man selber ein Opfer der Katastrophe war, aber keinen Fehler gemacht hat, außer eben zu wenig Vorbereitung auf eine so hohe Welle. Und diese Behauptung lässt sich nun nicht mehr aufrechterhalten. Und deswegen gibt es auch in Japan einige Beobachter, die sich fragen, wann denn nun endlich mal ein Staatsanwalt mit seinen Ermittlungen gegen die Verantwortlichen, also gegen die TEPCO-Führung, anfängt. Und da sind wir auch bei einem Problem dieser Kommission, dass sie nämlich kein juristisches Recht hat, Leute zu befragen und kriminelle Ermittlungen aufzunehmen und deswegen ihr Ergebnis womöglich folgenlos bleiben könnte.
Also das heißt, da ist die Kommission konnte nicht wirklich unabhängig vorgehen beim Verfassen dieses Berichtes.
Also das Problem ist einfach, dass ja wie zum Beispiel in Amerika es so ist, wenn solche Kommissionen von der Regierung eingesetzt werden, dann können die Leute vorladen und zur Aussage zwingen und deren Aussagen haben dann auch gleich juristische Konsequenzen. Das ist hier nicht der Fall. Das Ganze ist völlig freiwillig und einige Leute sind ja auch noch nicht befragt worden, sodass man befürchten muss, dass dieser Bericht einfach in der Schublade verschwindet.
TEPCO gibt sich uneinsichtig. Wie sieht es denn mit der Regierung aus? Sieht diese ein, dass sie Fehler gemacht hat?
Das ist auch nicht zu erkennen. Offenbar hat man da mit so einem vernichtenden Urteil nicht gerechnet. Die Kommission hat nämlich auch eine Menge Fehler auf Regierungsseite gefunden. Zum Beispiel zwei Gruppen von Beamten, die haben da in zwei Stockwerken übereinander nicht miteinander gesprochen und dadurch wurde ein System, das die Verbreitung von Radioaktivität bei so einem Unfall vorhersagt, erst spät genutzt und dadurch verzögerte sich die Evakuierung und einige Evakuierte sind sogar in Gebiete gebracht worden, die stärker verstrahlt waren als das Gebiet, wo sie hergekommen sind. Und dann finde ich einen Vorwurf besonders pikant, nämlich, dass alle 8 Beamten der Atomaufsicht der Behörde NISA nach dem Tsunami geflüchtet sind, obwohl dies verboten ist nach ihren eigenen Vorschriften. Und als sie dann zurückgekehrt sind, haben sie den TEPCO-Leuten in keiner Weise helfen können.
Bis zum kommenden Sommer wird der Abschlussbericht erwartet. Zum Schluss noch kurz, was könnte dort drin stehen, was wir heute noch nicht wissen?
Also zwei wichtige Fragen sind bisher unbeantwortet geblieben, nämlich einmal, welche Rolle spielt der Premierminister Naoto Kan und seine Regierung? Der ist noch nicht befragt worden. Der hatte ja in einem Interview behauptet, dass es Probleme mit TEPCO gab und dass er zeitweise gedacht habe, Tokio müsste evakuiert werden. Und die zweite wichtige unbeantwortete Frage ist, inwieweit die Schäden, die durch das Erdbeben hervorgerufen wurden, nicht durch den Tsunami, möglicherweise für die Kernschmelzen verantwortlich waren. Und dazu fehlt bisher jede Aussage und das ist sehr wichtig, diese Frage, weil nämlich gerade alle Atommeiler sogenannten Stresstests unterworfen werden. Und wenn das Erdbeben der eigentliche Auslöser war, dann hat das natürlich andere Folgen für den Weiterbetrieb dieser Atomanlagen, als wenn es der Tsunami war.
Das waren Informationen von Martin Fritz. Trotz düsterer Wolken am Konjunkturhimmel, der Onlinehandel in der Schweiz boomt. Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt und generieren Umsatz auch im Weihnachtsgeschäft. Tobias Fessler.
Beim Zürcher Verlagshaus und Buchhändler Orell Füssli reibt man sich die Hände. Das Weihnachtsgeschäft übers Internet sei sehr gut gelaufen, sagt Andras Nemeth.
Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Wir konnten online eine Umsatzsteigerung von 20% erreichen.
Ein 20% stärkeres Weihnachtsgeschäft und auch sonst ein sattes Plus über das ganze Jahr gesehen. Für Orell Füssli wird der Onlinehandel immer wichtiger. Der Anteil am Gesamtumsatz wächst stetig. Etwas weniger zufrieden mit dem Geschäftsgang an Weihnachten ist der Onlinehändler Digitec. Digitec vertreibt übers Netz Computer, Handys, Spiele, Fotoausrüstungen und mehr. Stefanie Hinek.
Das Weihnachtsgeschäft läuft gut. Wir haben die Werte des letzten Jahres übertroffen, möglicherweise jedoch nicht im gewünschten Maß.
Umsatzzahlen gibt Digitec keine bekannt. Aber für Weihnachten 2011 hat Digitec mehr erwartet. Im Schweizer Detailhandel geht der Umsatz zurück. Im Onlinehandel wächst er. Nicht nur während des Weihnachtsgeschäfts. Thomas Hochreutner, Detailhandelsexperte des Forschungsinstituts GfK Schweiz.
Das Plus kommt hauptsächlich auch von neuen Firmen, die da eingestiegen sind.
Immer mehr Anbieter mischen in der Schweiz im Handel übers Internet mit. Auch größere Handelsketten. Mittlerweile verkaufen auch Elektronikdiscounter Mediamarkt oder die Kleiderkette Esprit ihre Produkte in der Schweiz übers Netz.
Wir reden da von einem Markt von gut 5 Milliarden. Und ich würde sagen, der Onlinehandel, der wird wahrscheinlich in diesem Jahr ein Plus von etwa 5% erreichen.
Mit diesen 5 Milliarden Franken Umsatz hat der Onlinehandel heute einen Marktanteil von gerade mal 5% am gesamten Schweizer Detailhandel. Doch die Tendenz ist stark steigend, nicht nur im Weihnachtsgeschäft.
Soweit die Frühinformationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.